Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, mein Moin. Gute Freitag, Doppelacht, Champions League Folge. Zurück im Headquarter, bei mir, the one and only LS. Herzlich willkommen zur Freitagsaufnahme.
Ja, moin, servus und gute und hallo und so.
Und herzlich willkommen.
Ja.
Ja, wir sind wieder da. Wir haben viel zu besprechen. Es ist die Woche wieder unfassbar viel passiert.
Ja, ich habe eben, also, als ich hierher gefahren bin, gedacht, hat sehr viele Spiele, nicht so viel Spektakuläres passiert. Geht ja schnell, dann haben wir uns hingesetzt und haben alles besprochen. Wird ausdauernd.
Wird ausdauernd. Also wir werden wahrscheinlich die Stunde wieder ganz gut vollkriegen. Wir haben einen Champions-League-Spieltag, wir haben deutsche Beteiligung in der Champions-League, wir reden noch kurz über Thomas Tuchel, wir reden noch über die Europa League.
Ganz kurz, ganz wichtig müssen wir.
Ja, und wir reden noch über den abgesagten Investor-Deal. Aber lass uns starten am Dienstag bei der PSV in Eindhoven, Borussia Dortmund, Hinspiel-Achtelfinale Champions-League.
Meine Frage, hast du das geguckt?
Ich habe nur die Highlights gesehen, ich war die Woche sehr, sehr busy und unterwegs, muss ich gestehen.
Ja, stimmt, warst du in Köln, ne?
Ich war in Köln und Düsseldorf, ja.
Köln und Düsseldorf.
Rheinland, ist das Rheinland?
Doch. Das ist Rheinland, Rhein geht vorbei an Düsseldorf und an Köln.
Ja,
durch Köln quasi durch.
Ja, aber da muss man ja ganz vorsichtig sein.
Ja, mit aber mit Köln und Düsseldorf mögen sich nicht.
Weil das wusste ich. Wir hatten einen Schaffner.
Ja.
Und der das Ticket guckt, die verbotene Stadt.
Yeah. Ja,
weil wir nach Düsseldorf erst gefahren sind.
In Düsseldorf trinkt man Altbier. Und in Köln Kölsch. Und die Kölner sagen, Kölsch ist das richtige Bier. Und Düsseldorf sagen, Alt ist das richtige Bier.
Schwierig.
Und ich bin auch bald in Düsseldorf. Ich gucke da die EM am 24., 23. Juli oder so. Da werde ich mir dann auch ein paar Altbier reinzimmern.
Spannend. Nächste Woche bin ich wieder auf der Ecke. Sagen wir mal, in NRW.
Wo?
In Bonn.
Ja.
Ja, okay. Aber noch
gibt es den alten Bundestag noch?
Gute Frage, bestimmt. Müsste man nachgucken. Wo ich hin will, Fun Fact, Köln, Bahnhof, Hauptbahnhof, Kneipe, Kölsch und ein kurzer, 3,50.
Ja gut, Kölsch ist ja auch wie ein kurzer.
Ja, das stimmt, aber ich denke nur so, ja, 3,50 mit dem kurzen.
Also ja, gut, haust du 10 rein, dann bist du voll. Für 35 Euro in der Kneipe.
Ist ein guter Kurs, habe ich auch gedacht. Und ich dachte mir so, mit dem Schnaps nach 4, 5 merkst du ja schon was. Also für 10 bis 15 Euro bist du gut dabei.
Ja, ist fair.
War immer auch, guter Einstieg, war denn der Elfmeter fair?
Nein, auf gar keinen Fall. Null. Niemals im Leben. Hummels hat das nach dem Spiel ganz gut zusammengefasst. Im Mittelfeld feilst du das nicht, aber sobald du diese komische Box betrittst, ist ein Elfmeter. Da wird gemessen mit zweierlei Maß. Verstehe ich nicht. Ich verstehe auch nicht, wieso sich der dumme Schiedsrichter nicht einfach zum scheiß Bildschirm bewegt und sich das einfach mal anguckt.
Er war sich sehr, sehr sicher. Also an seiner Entscheidung war nicht zu rütteln.
Ja, ich würde ihn gern rütteln.
Ich glaube, Mats auch.
Ja.
Er ist ein bisschen zu diplomatisch, aber...
Das Geile war ja auch, danach... Selbst Tillmann und die ganzen PSV-Spieler haben darüber gelacht, über den Elfmeter.
Aber nicht genug Fairplay, wie zum Beispiel der große Miroslav Klose, der sagt, Schiri, bitte denk nochmal drüber nach, das war kein Elfmeter.
Ja gut, das ist Champions League, keine Bundesliga. War das ein unbedeutsames Spiel?
Boah, das ist sehr, sehr lange her, das war noch zu Bremen-Zeiten.
War es nicht auch Aaron Hunt einmal im Abstiegskampf?
Aaron Hunt hat das auch einmal gemacht, aber Miroslav Klose hat mal was anderes Fairplay-mäßiges Wichtiges gemacht. Er hat mal ein Tor mit der Hand gemacht für Lazio damals. Und das war relativ wichtig. Das war 1-0, ich glaube, gegen Neapel, Verona. Und sie haben das Spiel am Ende 5-0 verloren.
Ja, gut. Kommen wir aber zum Spiel. Ich habe dir, jetzt müssen wir, was heißt ein bisschen vorgreifen, aber eine Szene rausgesucht. Bei Freiburg gegen Lens, was kein Elfmeter ist. Und ich frage dich, ob das, ich muss mal meinen Laptop drehen und das schon mal abspielen. Ich frage dich, welche Szene, welcher Zweikampf ist mehr Elfmeter? Die von Hummels und Tillmann oder die von meinem Lieblingsspieler Merlin Röhrl und irgendeiner von Lens?
Im Zweifel immer mein Lieblingsspieler Elivahi.
Ja, der war da nicht.
War aber nicht. Nee.
Wurde die Szene schon gezeigt?
Ja, ja, ich sehe gerade die Wiederholung. Oh, das ist schwierig. Also, wenn Christian Streich emotional betroffen ist, dann ist viel passiert.
Ja,
eben. Also, das ist für mich hundertprozentig ein Elfmeter. Und dann muss ja...
Und mehr Elfmeter als der von PSV gegen...
Hundertprozentig. Also, ich bleibe ja auch dabei, dass das kein Elfmeter ist. Ja. Also, da müssen wir nicht lange drüber reden.
Ja, aber kommen wir da inhaltlich zum Spiel. Anders hätte Eindhoven auch kein Tor geschossen.
Wahrscheinlich nicht.
Weil die hatten, für mich war Eindhoven das bessere Team.
Oh, wahrscheinlich schon, auf jeden Fall bemühter. Also Dortmund war gerade nach dem 1-0 durch Malen sehr stark im Verwaltungsmodus, muss
ja,
man sagen.
Ja, ja, ja. Also, wenn ich das bewerte von der Schönheit, welche Mannschaft ich lieber verfolgt habe oder angeschaut habe in dem Spiel, war es PSV Eindhoven, weil sie einfach mutiger und besser nach vorne gespielt haben als Dortmund. Und das Ergebnis geht auch vollkommen zurecht, also ist komplett gerecht, weil PSV hat einfach auch mehr Torchancen, hat auch viel klarere Torchancen. So, und Dortmund hat nicht, aber trotzdem Tor gemacht. So, und PSV hat das halt nicht hingekriegt. Ja, genau, das hat nicht hingekriegt, nur durch diesen Elfmeter.
Ja, also so gerechtes Ergebnis unterm Strich.
Da, aber
das halt zustande kommen
ist. Ja, ist ungerecht. So, ne?
Das zustande kommen ist, ist fraglich. Was mir sonst im Spiel noch aufgefallen ist, wo war Jadon Sancho? Der ist aber mitgereist nach Eindhoven.
Ja, ja, der hat sich da fit gehalten.
Ja, also das sah ein bisschen nach Betriebssport-Auslaufen aus, was der da gemacht
hat. Ja, also der Sancho-Hype oder die Sancho-Magic ist ein bisschen verflogen.
Die zwei Einwechslungen, ne?
Und, ja, genau.
Und drei Scorer irgendwie.
Ja, ja, so roundabout vielleicht 60 Minuten.
Ja. Muss man mal gucken, muss man mal weiter beobachten, aber das war mir extrem aufgefallen.
Vielleicht sollte man den für jedes Spiel einmal kurz so einen Trip nach Manchester schenken, dass er zum Stadion geht oder zum Trainingsplatz, kurz erinnert, oh Mann, das ist hier scheiße, lieber schnell wieder zurück zu Dortmund, hast du wieder immer den Effekt, weißt du?
Ja, jedes Mal wieder.
Oder unser paar Manchester United Slides, irgendwie sowas.
Wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht, also es würde ihm wahrscheinlich gut tun. Oder du hast Edin, der jedes Mal, was brauchst du, was willst du, was kann ich von dir erwarten? Nee, die eine Frage war falsch, aber du weißt, wo ich hin will.
Ja, 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 auf jeden Fall.
Ach, schwierig alles.
Ja.
Alles ganz, ganz schwierig. Was man aber noch sagen muss, heißt der Rod, Ricardo Pepi spielt beim PSV Eindhoven.
Ja.
Ist mir noch aufgefallen, das legendäre Weinzielgate. Tillmann ist stark.
Stark, also Tillmann echt, für mich persönlich in diesem Spiel der beste Spieler.
Ja, der ist wirklich
Der hat mir richtig gut gefallen. Und da die Frage,
der ist ausgeliehen, ja?
Ja, ja, aber der bei Bayern könnte es, also hat das einen Case? Also ich glaube einfach, für Bayern hat der nicht die internationale Reputation und vielleicht auch nicht die Fähigkeiten, sich da komplett auch über Jahre durchzusetzen. Schwierig, aber man könnte es ihm schon zutrauen.
Ich traue es ihm auch grundsätzlich zu. Wahrscheinlich braucht er gerade ein, zwei Schritte zu lange, um eben das Niveau zu erreichen. Herausforderung wird sein, Bayern wird einen Umbruch einleiten. Da kommen wir später nochmal ein bisschen detaillierter zu. Und ich sehe ihn eher ähnlich eine Position spielen wie Flo Wirtz. Und wenn du Flo Wirtz haben kannst, gibst du lieber 120 Millionen für Flo Wirtz aus und dann verkaufst du den und generierst über Tillmann Geld. Nichtsdestotrotz bin ich mir sicher, dass der eine sehr gute Karriere haben wird.
Ja, das glaube ich auch. Vielleicht leider, was heißt leider? Also nicht bei Bayern, weil also, das ist ja tausendmal schwerer, sich da durchzusetzen.
Ja, ja.
Da musst du schon Jahrhunderttalent sein, aber da musst du schon Top 5 Talent sein in Deutschland. Dann bist du automatisch Top 25, 30 Talent europaweit, also auch weltweit, ne?
Ja, ja, und ich würde fast sagen, du musst fast Top 10 Talent auf der Welt sein. Also, du siehst ja, Jamal Musiala hat es geschafft.
So. Ja, genau.
Und da davor einen Thomas Müller, einen David Alaba.
Basti Schweinsteiger.
Und das sind alles Leute, gefühlt.
Weltklasse-Spieler.
Also, die haben, ne, also Müller hat zwei Triples und ist Weltmeister. Alaba hat dreimal die Champions League gewonnen. Ne, Schweinsteiger, Lahm auch alles Weltmeister, Champions League-Sieger. Das sind so Spieler,
Toni Kroos nicht zu vergessen. Ne?
Toni Kroos.
Ne, der sich da nicht durchsetzen durfte, aber dann bei Real Madrid, komischerweise, und das da geschafft hat.
Ich erinnere an Uli Hoeneß, Toni Kroos, kein Weltklasse-Spieler.
Ja.
Yeah. Hat Rummenigge das gesagt, einer von beiden. Aber ich würde behaupten, wahrscheinlich mit deren größte Fehleinschätzung. Was ich aber sonst noch sagen möchte, abschließend zu dem Dortmund-PSV-Spiel von meiner Seite aus, wieder stark Daniel Malen.
Ja, ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Also ich...
Ich weiß,
ich will jetzt auch nicht fragen, aber ich finde es einfach gut. So, ne? Ich verstehe nicht, was so in der Hinrunde so los war mit ihm.
Ich verstehe nicht, was die ersten 2,5 Jahre mit ihm los war, weil er hatte ja wirklich so 5 gute Spiele pro Saison. Aber jetzt in der Rückrunde, weil du weißt ja von ihr, dass ich großer Daniel Malen-Fan bin,
ja,
spielt er so, wie ich mir das immer erhofft habe, aber wie ich mir das schon spätestens in der Rückrunde in der Saison 21/22 erhofft habe. Dass er ein bisschen Anlaufzeit braucht, okay. Aber das ist so der Daniel Malen, den ich mag.
Jetzt ja, ich so
seit,
auch.
Seit 3-4 Monaten. Der ist richtig, richtig gut und der macht richtig Spaß.
Ja, total. Und man muss auch anmerken, wird er aktuell nicht so gut spielen, wird Dortmund so 1-2 Spiele auch nicht gewinnen. Oder nicht unentschieden spielen.
Er ist gerade der Unterschiedsspieler, ja.
Ja.
Das muss man ganz klar so sagen.
Ja. Ja, meinetwegen können wir weiter.
Dann lass uns zu Inter gegen Atletico kommen. Und da stelle ich jetzt die Theorie auf, Inter Mailands Ausflug ins Champions-League-Finale letzte Saison war kein Ausrutscher.
Boah, ich habe mir die Highlights angeguckt, ne? Ich habe mich geärgert, dass ich meinen zweiten Laptop nicht mit dabei hatte. Dass ich nicht parallel gucken konnte, als ich die Highlights gesehen habe. Ich denke, Alter, Arnautovic muss allein 3 Tore schießen.
Aber ist dann am Ende doch Arnautovic?
Ja, ja, ne? Aber was sie da gespielt haben, boah, also richtig, richtig bockstark. Und das ja nicht gegen Laufkundschaft, gegen Atletico Madrid, die, sag ich mal, mit das beste defensive Mindset in Europa haben. Und auch das ekelhafteste.
Und hundertprozentig. Und die ja auch und nicht schlecht in Form sind.
Ja, so. Genau. Das haben sie einfach an die Wand gespielt.
Ja, und sie sind ja auch, also die dominante Mannschaft in Italien. Ich glaube, 8 oder 10 Punkte Vorsprung inzwischen. Also mit Inter Mailand ist auf jeden Fall zu rechnen. Sehr guter Coach mit Simone Inzaghi. Also dieser Konterabschied am Ende. Inzaghi müsste jetzt in seiner dritten Saison sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich gucke schnell parallel nach. Genau, in seiner dritten Saison hat Inter sehr, sehr gut getan und auch nochmal weiterentwickelt. Inter hat gerade das, was sie jahrelang nicht hatten, also gerade Ende der 90er, Anfang der Lullerjahre, diese Ruhe, den Verein strategisch aufzubauen. Sie haben eine sehr gute Mischung im Verein. Sie haben mit Lautaro Martinez das absolute Flaggschiff, den Kapitän, den absoluten Superstar. Sie haben es geschafft, viele Spieler aus der Bundesliga auf ein neues Level zu heben oder, wie es in Italien immer so ist, dass Leistung zählt und nicht so sehr Alter. Also wenn ich einen Henrik Mkhitaryan sehe mit 35, ja, der würde wahrscheinlich bei 90% aller anderen europäischen Spitzenmannschaften keine Rolle mehr spielen aufgrund seines Alters. Und das ist in Italien eben oft nicht so. Und das sieht man bei Inter. Jan Sommer, wahrscheinlich aktuell mit der formstärkste Keeper in Europa. 15:0 Spiele schon diese Saison.
Ja, aber wenn 15:0 spielen, das ist immer so, ja, so ein schon schön reden von der Leistung vom Keeper, finde ich. Weil da gehört für mich auch immer das Defensivverhalten der ganzen Mannschaft zu und auch irgendwo die Ballbesitzstatistik. Weil hat die eigene Mannschaft den Ball, kann der Gegner kein Tor schießen.
Das ist gut. Ich dachte, du rollst mir jetzt den roten Teppich aus, weil ich den nächsten Spieler hypen will und das Benjamin Pavard. Also das muss man sagen, der hat sich in diesem 3-5-2 bei Inter dermaßen etabliert und Inter hat einfach so ein starkes Dreiergespann in diesem Dreier-Verteidigungsblock mit Bastoni, der ja seit Jahren schon gesetzt ist und dann im Zentrum mit dem erfahrenen De Vrij oder Acerbi und eben auf dieser rechten Halbposition Benjamin Pavard, wenn man das jetzt so retrospektiv betrachtet, dieser Pavard-Abgang, das hat man am Anfang nicht so gedacht bei Bayern, aber wahrscheinlich war das mit der schmerzhafte Abgang der letzten Jahre.
Naja, ich frag dich mal so, wen hättest du lieber gehabt bisher in dieser Saison? Einen Upamecano oder einen Benjamin Pavard?
Ich hätte grundsätzlich immer Benjamin Pavard gerne gehabt. Du hättest ihn nicht halten können, weil der Spieler sich ja auch einfach umorientieren wollte.
Ja, und er hat ja auch, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, häufiger oder oft in der Rechtsverteidigerposition gespielt. Und
nicht Bayern fast seine ganze Bayernzeit
Rechtsverteidiger. Ja, und nicht in der Innenverteidigerposition. Er wollte ja immer Innenverteidiger spielen.
Ja, also er war bei Stuttgart ja auch ursprünglich Innenverteidiger. Wo ich aber hin will, dass grundsätzlich eine Dreierkette ja auch eher Thomas Tuchels System ist. Und du hättest mit Benjamin Pavard auf RIV und super, also mit einem der besten Spieler in Europa dafür gehabt.
Ja.
Aber wie gesagt, ist alles Theorie, weil du den Spieler nicht hättest halten können, weil er sich mit Ende 20 nochmal verändern wollte. Aber für Inter ein strategisch sehr wichtiger Transfer. Auch unterm Strich, glaube ich, knapp 30 Millionen hat Pavard am Ende gekostet. Zwar nur noch ein Jahr Restvertrag, aber ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Deal gewesen und ein bisschen unterm Radar. Und bei Inter stimmt gerade vieles. Ich bin mir sicher, dass sie mindestens italienischer Meister werden, aber auch in der Champions League ziemlich safer Kandidat fürs Halbfinale sind, vielleicht sogar wieder ein Schritt ins Finale.
Ja, also ich sage auch mal so, Halbfinale bin ich mir auch ziemlich sicher, auch egal, welcher Gegner kommt. Natürlich, wenn...
Die können jeden schlagen, ja, aber natürlich gegen City und Real wird schwer.
Genau, wollte ich gerade sagen, gegen City und Real wird schwer, aber auch die können sie schlagen. Da sind sie kein Favorit, aber sie haben eine Chance.
Hundertprozentig, ja. Und das ist etwas, was sich über die letzten Jahre entwickelt hat. Und Inter, sehr viele Spieler aus der Bundesliga. Wir haben noch Markus Thuram, der mal Bundesliga gespielt hat. Und wir haben dann Hakan Çalhanoğlu. Ne? Also.
Hier, warte mal, halt, stopp. Ich habe da was Witziges gesehen unter der Woche bei hier Instagram. Da bei Fußballtransfers war so eine Dia-Show mit Slides und so. Und dann steht da, erste Slides, die Top 5 der Mittelfeldstrategen. Und ich so, ja, okay, Slide schießt mal durch. Enzo Fernandes 5. Ich so,
ist ein bisschen viel.
Aktuell schwierig.
Das Potenzial hat er, aber das sucht er.
Ja. 4, Joshua Kimmich.
Boah, mutig aktuell.
Ja, ja. Dann Toni Kroos auf 3.
Ja, grundsätzlich zu Recht.
Ja, nachvollziehbar. Dann so Rodri auf 2.
Ja, ich weiß nicht, ob der jetzt im Mittelfeldschritt. Ja, doch, der ist ein Strategie. Ja,
ja, kann, ja. Kann man, und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn Kroos und Rodri auf 2 und 3 sind, okay. Ja, Modric fehlt ja noch.
Genau, oder KDB.
Ja, ja. Ja, KDB ist ja auch. Ja, aber.
Aber
KDB,
also ist, ob du die Definition Stratege nimmst, dann eher ein Rodri. Wenn du Playmaker nimmst, dann KDB.
Ja, ja, dann swipe ich von nach rechts. Hakan Çalhanoğlu. Nennen sie, hä? Wer hat das denn gewählt? Guck ich runter. Ah, Hakan Çalhanoğlu hat gestern gewählt. Das, ja. Big Balls Learning von hier Ibrahimovic.
Die sich ja bekanntlich überhaupt nicht mögen.
Nicht mehr?
Nicht mehr, weil Hakan auch immer Big Balls unterstreicht, aber nicht so viel gewonnen hat wie Ibra. Sehr mutig. Ich würde aber trotzdem behaupten, Hakan Çalhanoğlu spielt wahrscheinlich mit die beste Saison seiner Karriere, wenn nicht sogar die beste. Also, er war nie so dicht dran, solche Aussagen, die ich normalerweise extrem quatschig finde, wenn du ein Spieler bist wie Hakan Çalhanoğlu, auch backen zu können, wie in dieser Saison. Das muss man so anerkennen. So wenig ich Hakan Çalhanoğlu auch mag.
Ja, und ist jetzt deine dritte Saison?
Bei Inter, ja.
Ja.
Ja, und vorher bei Milan.
Ja, der hat in der Serie A 23 Spiele gemacht und 9 Tore schon.
Ist gut drauf.
Letzte Saison hat er nur 3 Tore geschafft. Das ist schon nicht schlecht.
Ich sag ja, beste Saison seiner Karriere. Also mit Inter ist definitiv zu rechnen. Deswegen glaube ich, brauchen wir jetzt gar nicht so groß über Atletico reden.
Der hat 4 Jahre beim AC Mailand gespielt?
Ja, von Leverkusen ist er dahin.
Ja, das weiß ich, aber ja, dass er 4 Jahre da gespielt hat.
Der hat einen kompletten 4-Jahres-Vertrag da durchgespielt und ist er ablösefrei zu Inter gegangen.
Boah. Krass. Okay. Aber hast du noch was im Spiel?
Nee, alles gesagt. Wie gesagt, ja. Atletico würde ich jetzt gar nicht so groß thematisieren, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die rausgehen.
Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher, auch zu Hause zwar. Ist immer was anderes noch in der Champions League, aber das spielt Inter runter.
Gehe ich auch von aus.
So, wenn sie nur die Hälfte der Torchancen reinmachen, dann gewinnen sie da auch 2-3-0.
Wahrscheinlich. Also machen sie zumindest genug Tore, dass es zum Weiterkommen reicht.
Ja.
Wollen wir auf den Mittwoch in der Champions League gehen, wobei ich sagen muss, boah, das waren wirklich zwei Spiele, schwierig. Also das war wahrscheinlich der uninteressanteste der vier Teilspieltage bisher. Ich würde einfach mit Porto gegen Arsenal.
Ja, war ein bisschen, also im Vorhinein sagst du, ja, wenn du hörst, Neapel gegen Barcelona, denkst du, boah, das kann ein geiles Spiel werden.
Ja, kann ich.
Na, denken, wenn du für den Namen guckst du die aktuelle Performance der beiden Teams in der Liga an, denkst du so, ja, okay, muss ich nicht gucken. Und bei Porto Arsenal denkst du da eigentlich, ja, Arsenal schrubbt die weg.
Genau, das hat, glaube ich, auch so ziemlich fast jeder erwartet. Ich habe Porto leichte Außenseiterchancen zugestanden, weil ich Porto jetzt ja diese Saison auch schon live gesehen habe gegen Donetsk. Die sind schon nicht schlecht, aber eigentlich hat man gedacht, weil Arsenal spielt wieder eine gute Saison, die im Kader extrem verstärkt.
Und gerade die letzten Spiele in der Premier League waren ja auch top. Die haben zweimal, glaube ich, 5-0 hintereinander gewonnen.
Ja, gegen Burnley und Sheffield, meine ich. Aber du hast einfach gesehen, das war sehr, sehr viel brotlose Kunst bei Arsenal. Sehr, sehr viel Ballbesitz, aber auch eben nur Ballgeschiebe. Wenig Zwingendes dabei. So werden sie am Ende quasi mit dem Schlusspfiff bestraft. Ist dann auch meiner Meinung nach sogar ein bisschen gerecht, weil es einfach so ist. Arsenal hat vorher, glaube ich, 7 Jahre nicht Champions League gespielt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall länger nicht. Und das hast du gemerkt. Du hast auch gesehen, okay, Champions League K.O.-Spiele sind dann nochmal ein bisschen was anderes. Und du hast einfach gesehen, auch ein Declan Rice spielt seine erste Champions League-Saison mit Mitte 20. Das ist denn doch nochmal was anderes. Und so wie Arteta aufgestellt hatte, mit Trossard, mit Martinelli, mit Saka, da hat mir die Durchschlagskraft gefehlt. Und die haben sie das ganze Spiel nicht aufgebaut. Und da hast du wieder gesehen, Arsenal fehlt noch dieser ganz klare Mittelstürmer. Weil Gabriel Jesus, wenn der fit ist, ist der krass, der ist brutal. Aber das Problem ist, der macht 16 Spiele pro Saison.
Ja.
In den 16 Spielen macht der 19 Scorer, fair enough. Aber ey, ich habe lieber einen, der dir in 50 Spielen 30 Scorer macht, aber also der immer da ist, der immer, ja, immer eine Gefahr ist.
Einzelne Spiele so extrem hoch, ne? Dann macht er in einem Spiel irgendwie 3 Scorer. Ja, das ist nicht gut. Das ist genau das gleiche wie bei Fantasy Football. Ich möchte Spieler haben, die regelmäßig punkten. Und nicht mal 2 Spieltage irgendwie 30, 40 Punkte machen und in 3 Spieltage 2. So, das ist nämlich
Frost. Einmal das und auch jemanden, also der konstant da ist und nicht so viel verletzt.
Und nochmal zur Serie von Arsenal, die haben die letzten 5 Spiele in der Premier League gewonnen, davon 2-mal 5-0, 1-mal 6-0 und ein 3-1 gegen Liverpool.
Siehst du? Deswegen kommt das wirklich aus dem Nichts.
Ja, also das ist schon doll. Hätte ich so nicht erwartet. Aber ich glaube, im Rückspiel werden sie es trotzdem machen.
Gehe ich auch von aus. Aber direkt wieder ein Dämpfer und so typisch Arsenal. So typisch Arsenal, das ist einfach so, der Club hat einfach keine Champions-League-Gewinner-DNA. Und das hast du direkt hier wieder gemerkt. Das haben sie eindrucksvoll unterstrichen im Hinspiel.
Ja. Ja, definitiv. Ich glaube, sie werden es machen im Rückspiel. Und danach ist, glaube ich, auch Schluss.
Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, so weit ist Arsenal noch nicht. Also wahrscheinlich noch Viertelfinale.
Kommt vielleicht auch auf den Gegner drauf an. Ne?
Vielleicht haben sie ja Glück und sie bekommen einen Gegner aus unserem nächsten Spiel. Neapel gegen Barcelona. Weil von beiden kommt ins Viertelfinale und beide haben es nicht verdient und keiner weiß, warum. Ja, also beide wüssten nicht, warum sie im Viertelfinale sind.
Ja.
Weil du bist dann ja an dem Punkt, wo du sagst, das sind die 8 in großen Anführungsstrichen, besten Mannschaften Europas. Und die beiden gehören definitiv nicht
dazu. Aktuell nicht dazu. Nee. Ja, das Spiel, ich habe mir die Highlights angeguckt. Das ist wirklich ganz schwere Kost gewesen. Das einzureihen wie ein Augsburg gegen
Wolfsburg.
Ja.
Wolfsburg.
Nee, noch schlechter.
Kovac-Ball.
Ja, Kovac-Ball. Ja, so grob. So richtig. Nee. Kannst du mir schenken, gebe ich trotzdem zurück.
Ja, geh ich mit. Neapel ja auch, nachdem sie letzte Saison so stark waren und im Nachhinein, muss man fast sagen, sensationell italienischer Meister geworden sind, dieses Jahr wieder komplett im typischen Chaos versunken. Also da, wo man sich ein Jahrzehnt mehr oder weniger
hingearbeitet hat.
Genau, und rausgearbeitet
hat. In kürzester Zeit herausgearbeitet.
Alles wieder für die Tonne.
Vernichtet.
Ja, und du kannst
das ist Wahnsinn.
Und du kannst nicht mal argumentieren, dass sie dass sie alle ihre Schlüsselspieler verloren haben, weil nur Kim Min-jae ist weg.
Ja.
Und sonst sind alle noch da. Piotr Zielinski geht jetzt im Sommer, zu Inter übrigens.
Ja, aber ich glaube, zumal hier Osimhen, der ist im Kopf auch schon weg.
inzwischen gehe ich auch davon aus, ja, obwohl er vor der Saison noch groß seinen Vertrag verlängert hat.
Ja, ja, aber was sie danach dann gemacht haben, alles, ich weiß nicht, ist nicht förderlich für eine Motivation eines Spielers. Bin ich ehrlich.
Nee, deswegen, das ist, glaube ich, auch mit ein Faktor. Sie haben wieder den Trainer entlassen. Sie sind jetzt beim dritten Trainer diese Saison. Ich habe ja direkt gesagt, schon in unserer Saison-Prediction, dass das mit Rudi Garcia absolut gar nichts wird.
Ja.
Und da sind wir jetzt auch. Dann muss man sagen, Kwisha Kwaratskhelia, okay Saison, aber weit weg von dem Hype letztes Jahr. 33 Spiele dieser Saison, 12 Scorer, 7 Tore, 5 Vorlagen. Ja, ist jetzt kein Spieler, den man sagt, das ist einer der nächsten Weltklasse-Top-10-Spieler. Das ist okay.
Nee, und der hat ja auch letzte Saison auch die Hinserie überragend gespielt. Rückserie schweren okay. Stand gehabt, okay, und wurde zum Schluss halt nochmal besser, aber also richtig, richtig überragend ja auch nicht.
Nee, wir hatten letztes Jahr auch die Phase, da hatte er 11-14 Spiele ohne Scorer. Ja. Ich weiß noch, dass wir darüber gesprochen hatten, ja, 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 dass es da so ein bisschen untergegangen ist, weil Neapel so weit enteilt war, dass der Meistertitel gefühlt am 26. Spieltag feststand und darüber ein bisschen kaschiert wurde, dass Kwaratskhelia ja wirklich in einer Scoring-Krise war. Und über den FC Barcelona brauchen wir jetzt auch nicht so viel reden. Wahrscheinlich waren sie die unterm Strich ein bisschen bessere Mannschaft, konnten ja, aber wieder mal ihr Chancenplus nicht nutzen.
10.000% Ballbesitz hatten wahrscheinlich. Guck mal.
Sie hatten auch die besseren Torchancen, muss man ehrlich sagen. Aber Barcelona hat unter Xavi ja schon die ganze Saison das Problem, dass sie ihren teilweise wirklich sehr hohen XG-Wert nicht in Tore ummünzen können.
Passt da nicht ein Trainer wie Thomas Tuchel hin? Ich habe gehört, der will dahin auch jetzt im Sommer.
Ja, der hat noch eine andere Idee, habe ich gehört. Da kommen wir gleich noch zu. Der Trainerposten wird im Sommer frei. Generell muss man jetzt nach anderthalb Jahren sagen, das, was ich auch schon damals befürchtet habe, tritt langsam ein, dass Barcelona im Sommer 2022 so ziemlich einen Großteil all ihrer Rechte und Marketing und alles, was sie an Tafelsilber hatten, verkauft hat, um genug Geld zu generieren, um da eine gute Transferphase hinzulegen, das ist nicht aufgegangen. Weil in der Liga ist man ja auch nur Dritter. Man ist weit weg vom Meistertitel. Das Team wirkt unrund, teilweise überaltert, muss man ja ehrlich sagen. Da passt vieles einfach nicht.
Nee, da passt sehr vieles nicht. Und auch das, was sie da gemacht haben, das ist ja mit sehr hohem Risiko verbunden, einfach zu hoch zu pokern, also alles verkaufen und dann Leute die teuer einzukaufen, viel Geld bezahlen und dann bist du ja gezwungen, Erfolg zu haben, Meister zu werden, in der Champions League weit zu kommen. Und wenn das ausbleibt, ja, dann klopft bald Peter Zwegert an der Tür.
Darauf kann es mehr oder weniger laufen. Sie sind ja letztes Jahr spanischer Meister geworden, aber sie haben halt einfach dieses Jahr überhaupt gar keinen Entwicklungsschritt gemacht und sie haben sich einfach komplett zurückentwickelt.
Weißt du, an wen mich das erinnert?
Na?
An Hamburger Sportverein.
Sag ich ja auch gerne.
Ja, die haben, also die haben ja auch
Hamburger Sportverein Zeit, groß.
Ja, ja, genau. Lange hoch gepokert, viel Geld ausgegeben, viel eingekauft. Und dann blieben die Erfolge, also die Startgeld aus der Champions League weg. Ja, dann wurde es langsam düster.
Reden wir mal von den guten Plätzen. Reden wir mal, das Geld von einem einstelligen Tabellenplatz in der Bundesliga hat gefehlt. Champions League, boah, weiß ich jetzt nicht.
Ja.
Aber ja irgendwann hat es gefehlt.
Ist das ja so gewesen. Und gut, Barca kriegt zwar Startgelder für den Champions League und sowas, aber das ist, glaube ich, nicht das, was sie sich erhoffen. Die wollen ja auch mal wieder den Henkelpott hochreißen. Und das letzte Mal ist ja auch
2015, schon nächstes Jahr sind es 10 Jahre.
Ja, ich würde sagen, ich hätte doch schon fast gesagt, doch fast stehen 10 Jahre her und passt, ja. 2025, nächstes Jahr 10 Jahre, ja.
Ja, das letzte Mal mit MSN in Berlin. 3-1 gegen Juve.
Ja, ja.
Ivan Rakitic hat ein Tor gemacht für Barca. Mein Ivan. Spielt in Saudi-Arabien, er ist nicht mehr mein Ivan.
Ja, aber haben wir noch was zur Champions League? Nee, ne?
Nee, aber wir haben jetzt ja alle Hinrundenspiele durch.
Stimmt.
Wir brauchen einen Spieler, Achtelfinale Hinrundenpartien, würde ich das Ganze mal nennen.
Also, du willst einen Spieler der Hinrunde Champions League Achtelfinale wählen?
Ja, aber es ist ja am logischsten, weil es bringt, glaube ich, nichts, also jeweils pro Tag einen zu wählen oder pro Woche, sondern einmal nur insgesamt. Man muss
schwierig.
Aber, ja, es ist brutal schwer. weil es auch einfach nur zwei Mannschaften gibt, die mehr als ein Tor gemacht haben.
Ja, das ist PSG, davon wird es keiner.
Nee, und das andere
aus Prinzip?
Ist das andere ist City und da wäre auch mein Call mit Kevin Bräune. De Bruyne.
Ja. Ja, guck mal, ja, ich gucke da auch rauf. Tor, zwei Torvorbereitungen. Jetzt auch, jetzt noch. Habe ich mir das gespeichert? Habe ich es dir geschickt? 3-0 Pauli, ja. Jalla. Ist doch gut. Gespeichert, da war irgendeine Statistik, dass ihr, wer war das? Bruno Fernandes, noch irgendwer, so und so viel, irgendwas mit 2000 Spielminuten gebraucht haben, für so und so viel Assist und Tim Bräune hat nicht mal 500 Minuten gebraucht.
Ja, weil der Typ brutal ist.
Ja,
also kompletter Gamechanger, auch mit 32 noch. Wird sich ja 33.
Ja, warte mal, ich muss hier gespeichert. Wo ist das denn? Hier habe ich nicht gespeichert. Frechheit, ey. Frechheit.
Ja, gut, aber ich glaube, Kevin De Bruyne braucht keine Statistiken, um zu untermauern, dass er wahrscheinlich einer der besten Mittelfeldspieler seiner Generation ist.
Ja. Hier nochmal.
Das auch mal wieder.
Kurz Update.
Ja,
wenn wieder verträgert sind, verlängert seinen Vertrag.
Ob er einen Träger dazu kriegt?
Ja, weiß nicht. In Kiel nicht unwahrscheinlich.
Deswegen.
Bis 2026 beim KSV Holstein Kiel. Schön. Ja.
Komischer Einwand. Champions League abschließend, Kevin De Bruyne, Spieler der Hinrundenpartien im Achtelfinale. Ansonsten würde ich sagen, können wir das Ganze abschließen und noch kurz zur Freiburg gegen Lens-Sensation kommen.
Ja, da müssen wir drüber sprechen. Da müssen wir einfach drüber sprechen, weil es ist brutal. Vor dem Training geguckt gestern, 2-0, nach dem Training sagt er irgendwer 3-2. Nein. Doch, guck hier. Was? Krass.
Ja, ich war auch so. Ja.
Wahnsinn.
Ich
freut mich richtig, dass also die Freiburger weiterkommen. Frankfurt hat es ja nicht geschafft.
Das ist ein Skandal, da möchte ich schon gar nicht drüber reden. Aber Freiburg hat es geschafft, absolute Mentalitätsleistung. Man muss ja auch dazu sagen, Lens ist ein Champions-League-Absteiger. Die sind Dritter in ihrer Gruppe geworden und deswegen in diesem Play-In gewesen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Klar war Lens letztes Jahr ein Sensationszweiter, aber die haben sich in Champions-League teilweise ganz gut verkauft, haben ja auch eine spannende Mannschaft, aber da hat Freiburg Moral, Mentalität, Einsatz, Willen, Biss. Und ich glaube, Gregoritsch hat es gesagt, das war Freiburgs Jahrhundertspiel gefühlt.
Wer war das, Gregoritsch?
Gregoritsch.
Ja.
Der hat es 3-2 gemacht.
Ja. Ja, war schon richtig gut, ey. War geil.
Ja, ich habe Highlights gesehen und dann aber auch nur das Live-Spiel im Ticker. Und beim 2-0 hatte ich ehrlich gesagt schon aufgegeben. Dachte, ja, ärgerlich. Ärgerlich, dass jetzt so unnötig, weil Lens war schlagbar, die deutsche Mannschaft rausgeht.
Ja. Und kurz noch zur Euroleague. Leider sehen wir zukünftig keinen Euroleague-Fußball mehr in Hamburg, weil Marseille hat 3-1 gewonnen.
Ja, ärgerlich.
Du warst ja da auch da letzte Woche, ne?
Ich war letzte Woche da beim Hinspiel. Da hat Schachter in der 94. Minute ja noch 2-2 gemacht und die sind ja auch in Marseille in Führung gegangen. Daher hatte ich wirklich kurz Hoffnung, dass es was wird. Aber der Euroleague-Rekordtorschütze Pierre-Emerick Aubameyang hat...
Was?
Ja, Pierre-Emerick Aubameyang ist durch sein Tor gestern Europa-League-Rekordtorschütze mit 31 Treffern. Vormaliger Rekordhalter Radamel Falcao mit 30.
Oh.
Ja, wenn man alle Wettbewerbe zusammennimmt, also Messepokal, UEFA Cup und Euroleague, also alle, die den großen schrägen Pott mal bekommen haben, ist er jetzt gleich auf Platz 1 mit Henrik Larsson. Der hat auch 31 gemacht im UEFA Cup damals noch.
Spannend und interessant. Er hat auch diese Saison schon 7 Tore im
Er müsste Top-Torjäger sein,
ja, der Euroleague. Mit Joao Pedro und Romelu Lukaku. Also nee, also die sind Joao Pedro und Romelu Lukaku sind Zweiter. Aber ja, das ist Wahnsinn.
Ja.
Und was man auch noch anmerken kann, Sparta Prag hat Galatasaray rausgeschmissen.
Oh, auch ein Champions League-Absteiger.
Sah ich jetzt eben auch gerade erst.
Das ist der umgekehrte Angelino-Effekt.
Ja.
Kaum ist Angelino nicht mehr da? Ja, ich verstehe es auch nicht.
Und wo ist der Angelino-Effekt? Bei der AS Rom. Ja. 4-2 in Elfmeterschießen gegen Feyenoord Rotterdam. Auch Champions League.
Absteiger. Und ja. Vor 2 Jahren war das Conference League Finale. Das war das Feyenoord Finale der ersten Conference. Feyenoord gegen AS Rom.
Stimmt, ja.
AS Rom 1-0 gewonnen.
Ja.
Mit großem Mourinho.
Da ist der Angelino-Effekt. Obwohl er nicht, wird eingewechselt noch.
Immerhin.
Minuten. Ja, na klar. Na klar, durfte auch einen Elfmeter schießen. Warte mal.
Wahrscheinlich nicht, hätte ich jetzt gesagt. Aber es wäre vernünftig.
Wow, Zelensky, Cristante, Lukaku verschossen. Paredes. Ja, er wäre wahrscheinlich Nummer Schütze Nummer 6.
Ja,
mit Sicherheit.
Alles andere wäre Wahnsinn gewesen. Ja. Deswegen, aber Angelino kommt für mich seit Jahren immer zu schlecht weg. Ich finde es auch eigentlich nicht gut, dass der jetzt in Europa solche Gegend gereicht wird.
Jein.
Also Angelino ist besser als David Raum.
Ja.
Und David Raum spielt bei
aber
Leipzig.
Ich will Angelino lieber bei Rom haben als bei Leipzig.
Ja, also für Angelino persönlich besser. Ja, okay, ja. Gebe ich dir recht, ist ein Case. Galatasaray habe ich nicht verstanden, aber das Missverständnis ist in einem halben Jahr aufgegangen.
Ja, Galatasaray damals zu spielen ist auch, glaube ich, mal nicht schlecht. Ist vielleicht ein bisschen zu früh für seine Karriere, aber mal Gala, Beşiktaş oder Fenerbahçe zu spielen, da mal die Derbys mitzumachen, ist schon ein Erlebnis.
Mit Betonung auf Erlebnis.
Ja.
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 Wollen wir damit den internationalen Block abschließen und noch zu den zwei, ich sag mal, Top-Themen außerhalb des internationalen Fußballs der Woche kommen, die wir noch in diese Folge mit reinarbeiten.
Ja. Welches Thema wollen wir zuerst sprechen? Du hast eben Wahnsinn genannt. Wollen wir zu Tuchel gehen?
Ja, unbedingt. Unbedingt. Weil ich sag mal so, ich habe das Gefühl, Thomas Tuchel, nachdem Bayern München bekannt gegeben hat, dass man sich am Ende der Saison trennen wird und die Zusammenarbeit nicht weiter fortsetzt, tut gerade sehr viel dafür, dass dieses Arbeitsverhältnis noch vor dem Ende der Saison endet. Weil der Mann ist gerade sehr motiviert, in alle Richtungen zu spitzeln und zu schießen.
Ja, jetzt muss er sich nicht mehr zurückhalten, ne?
Nee, jetzt ist wirklich alles egal.
Ja, jetzt sagt er, ja, komm,
so,
leg mich im Arsch, ey.
Weil er ist quasi eigentlich sein eigener Interimstrainer gerade.
Ja.
Weil er nur noch irgendwie, also man muss jetzt sagen, was ich auch schon in der anderen Folge gesagt habe, Bayern ist gerade an dem Punkt, wo man jetzt sich entscheiden muss, es wird ein Mammutakt, irgendwie diese 8 Punkte auf Leverkusen aufzuholen, um sich irgendwie diese Serie zu retten. Und es ist auch sinnlos, dies ja irgendwie in der Champions League, weil Bayern strahlt einfach nicht aus, dass sie eine Gefahr in der Champions League sind. Deswegen, es klingt zwar ein bisschen bescheuert, aber einfach um strategisch gerade den Umbruch, den Bayern jetzt vor sich hat, auf Management-Ebene, im Kader und jetzt auch auf der Trainerposition, um das alles irgendwie glatt zu ziehen, gibt die Saison auf. Diese Trennung von Thomas Tuchel ist meines Erachtens richtig. Ich finde es ganz okay, dass sie ihn nicht rausgeschmissen haben, weil das hätte nichts gebracht. Also warum willst du da für 4 Monate Ole Gunnar Solskjaer auf die Bank setzen? Ja, so.
Also da die Frage ist, ich hätte einen Case, wo du sagst, dass du den früher vor die Tür setzt. Ist aber abhängig, mit welchem Trainer du fortfahren möchtest. Es sind so 2 Namen bei mir in der Verlosung. Zinedine Zidane oder Xabi Alonso. So, wenn du mit Xabi Alonso weiterführst, kannst du erst ab Sommer, dann musst du ihn Ende der Saison und Champions League herschenken. Wenn du Zinedine Zidane nimmst, dann würde ich sagen, hier, Tuchel, geh in deine Wohnung oder Haus in München, leb dein Leben, im Sommer ist eh vorbei. So, dann hast du Zinedine Zidane, hast du vielleicht in der Champions League noch Chance kurzfristig auf Erfolg.
Ja, wahrscheinlich schon.
Du kannst aber dann schon dein Spielsystem implementieren. Er kann die Mannschaft kennenlernen, er kann die Spieler kennenlernen und kann sehen im Sommer, ja, den brauche ich nicht, der kann weg und so weiter und so fort, weißt du?
Weiß ich.
Es ist nur die Frage, mit welchem Trainer du also fortführen möchtest. Jetzt meine Frage an dich, Entscheidung für dich. Egal, ob jetzt Trainer wechselt oder im Sommer, welchen Trainer würdest du lieber haben wollen? Sind die Zidane oder Xabi Alonso?
Das ist für mich ehrlich gesagt keine Frage.
Das ist also immer Xabi, ne?
Für mich immer Xabi Alonso. Weil wenn du jetzt an dem Punkt, wo Bayern München gerade ist, kann die Antwort nur Xabi Alonso sein. Und du musst alles dafür geben, ihn zu bekommen. Wirklich alles. Scheißegal. Wenn der 3 Spieler haben will, kauf die. Wenn du 30 Millionen an Leverkusen bezahlen willst, bezahl es. Wenn du ihm irgendwie garantieren musst, dass du ihn 2 Jahre nicht entlassen darfst und vielleicht auch im ersten Jahr keinen Titel, was auch immer, schreib ihm das im Vertrag. Das Problem ist, Zinedine Zidane, ja, also so mit einer krassesten Namen im Weltfußball, passt aber, finde ich, gerade überhaupt nicht in die Situation bei Bayern mit einem Umbruch. Die Mannschaft ist im Kern fast ein bisschen zu jung für Zinedine Zidane. Der braucht so eine fertige Mannschaft wie Real Madrid, die er moderieren kann, weil Zidane ist kein großer Taktikfuchs. Zidane ist einfach ein Moderator und das braucht Bayern gerade nicht. Die brauchen einen spielerischen Neuanfang und die brauchen niemanden, der aufgrund seiner Aura und seines Standings eine Mannschaft führen kann. Du brauchst auch einen Umbruch im Team. Also Upamecano muss meiner Ansicht nach weg. Ich habe es schon in einer anderen Folge gesagt. Goretzka oder Kimmich, einer von beiden muss weg. Gnabry muss weg. Also muss wirklich 3, 4 über Jahre Stammspieler verkaufen. Gerne Spieler aus dem 95er-Jahrgang, die deutsch sind. Aber das möchte ich keine Korrelation aufstellen. Und dann französische Innenverteidiger musst du vielleicht auch aussortieren, um das Ganze nochmal zu sagen. Und dann eben einen Neustart zu wagen. Und dieser ideale Neustarttrainer ist Xabi Alonso. Sollte das nicht klappen, ist Bayern auf die nächsten 2 Jahre komplett am Arsch. Ich sag's dir, wie es ist, weil dann wirst du einfach länger brauchen, dieses ein bisschen abgewirtschaftete System und dieses erfolgserhaltende und nicht mehr neu. Also Bayern, ich habe es auch vor ein paar Wochen schon mal gesagt, Bayern spielt gerade, um irgendwas zu verteidigen und etwas nicht zu verlieren, wie diesen Meisterschaftsstreak und irgendwie, was weiß ich, noch dazu. Aber die spielen nicht wie eine Gewinnermannschaft. Dann hast du ja noch den Faktor, du hast einen neuen Sportvorstand, relativ bald, mit Max Eberl, der ja auch sehr guter Transferstratege ist. Also ja. Du hast jetzt einfach die Chance, eine Neuausrichtung zu wagen. Aber du hast auch die Chance, dass du den Leuten, die diese Neuausrichtung machen, Zeit geben kannst, weil sie nicht mehr darum spielen, irgendwas zu verlieren, weil der Meisterstreak ist wahrscheinlich verloren. So, also es geht nicht mehr darum, irgendwie so ein 12. und 13. und 14. Mal Meister zu werden, weil dann wird lieber dies Jahr nicht Meister, nächstes Jahr ist mir auch, also als Bayern-Fan tatsächlich egal, aber ich bin mir sicher, dass du, wenn du diesen Umbruch gut machst mit einem Entscheider Max Eberl, unabhängig von der menschlichen Komponente, mit einem Trainer Xabi Alonso, der ein bisschen Zeit hat, der die Mannschaft entwickeln kann, wo du wirklich 3-4 Leute rausnimmst, die das Bild der Bayern die letzten Jahre geprägt haben, in der Spanne von 3 Jahren eine größere Chance hast, die Champions League zu gewinnen, als wenn du das jetzt irgendwie so weiter rumeierst.
Ja, gut, ich weiß nicht, was für eine Mannschaft sie dann 2015, 16, 18, 19 übernommen hat, wie fertig die war und wie viel noch justiert wurde, weiß jetzt nicht.
Nichts. Marcelo, Ramos, Keylor Navas, Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Carvajal, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale. Das ist eine der besten Mannschaften, die es je gab. Und eine der besten ersten Elf. Ich habe Rafael Varane habe ich vergessen. Das ist die erste Elf, die diese Zeit 14 bis 18 komplett geprägt hat. Die 4 Champions League in 5 Jahren gewonnen hat.
Ja, okay. Ja, gut. Dann in der Hinsicht glaube ich ja, dann ist Xabi auch der bessere Trainer. So, und ich glaube, bei Bayern musst du mit dem nächsten Trainer auch, legst du den Grundstein für die nächsten 3 bis 6, 7 Jahre.
Hundertprozentig. An dem Punkt bist du jetzt wieder angekommen.
Und wenn du es nicht schaffst, einen geeigneten Trainer zu finden, der vielleicht auch ein bisschen in Ruhe arbeiten kann und darf.
Der nächste Bayern-Trainer braucht Zeit.
Und genau, nicht so den krassen Erfolgsdruck hat, du musst Meister werden, dann kann es was werden. Vielleicht wird es so auch was. Aber das ist ganz, ganz entscheidend. Und es gab in Spanien ja auch mal die Situation, wo Atletico dann da so reingeprescht ist in die Situation. Und wenn Xabi in Leverkusen bleibt, könnte es Leverkusen werden.
Dann könnte Leverkusen auf jeden Fall nächstes Jahr auch Meister werden.
Ja, genau. Ich hätte gerne lieber, dass es Dortmund ist, aber ich sehe das nicht mit Edin Ball.
Mit der aktuellen Saison. Nein, dafür ist Leverkusen gerade auch einfach zu stark, zu gefestigt. Und du hast ja auch den Faktor, sollte Xabi Alonso auch nächstes Jahr Leverkusen-Trainer sein, wird die Mannschaft ja so zusammenbleiben. Weil dann jeder sagt, hey, ein Jahr machen wir auf jeden Fall noch zusammen. Also ich glaube, da wird dann nicht viel gehen
aus der Mannschaft. Nein, dann werden nochmal Verträge verlängert, damit die Ablösen danach wieder höher sind. Und dann machen sie sich alle die Taschen voll.
Ja, hundertprozentig.
Das heißt, die Taschen voll wechseln noch zu noch größeren Vereinen.
Einmal das. Und ich bin dann auch fast geneigt zu sagen, je nachdem, wie die Europa-League-Saison läuft, dass du dir vielleicht nächstes Jahr, sollte es also bleiben, aus Leverkusen-Sicht, zumindest ein Champions-League-Viertelfinale nicht unrealistisch ist. Ich sage nicht, dass du es den gewinnst, aber dass du ins Viertelfinale kommen kannst.
Ja gut, die landen dann ja in einen Topf, der nicht so...
eben, deswegen...
Der Topf ist dann ja scheiße? Nein, ist er nicht.
Der Meister ist in Topf 1.
Ja, Topf 1, guter Topf.
Ja, besser Topf.
Ja, besser als Wok.
Besser als Wok, ja.
Ja, dann ist es ein Viertelfinale jetzt schon muss, obwohl sie noch gar nicht Meister sind. ja, es kann was werden. Dann kannst du halt auch vielleicht weit kommen. Dann kannst du halt auch mal sehen, dass es vielleicht mal ein Halbfinale wird, ne? Wie 2002 mal.
Da war es ein Finale.
Ja, war es ein Finale, genau.
Dass du gewinnen hättest müssen.
Ja, ich sehe noch die Flanke von Roberto Carlos? Also abgefälschte Flanke Roberto Carlos und sie dann haut ihn mit links einfach oben links in den Winkel direkt ab Name. Einer der geilsten Tore überhaupt, ey.
Ist zum besten Champions League-Tor, glaube ich, der ist letzten Jahrzehnts gewählt worden. Irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall. Da sind wir abschließend bei Zinedine Zidane. Ich habe jetzt so klar Xabi Alonso gesagt, ich möchte Zidane gar keine Trainer-Credits absprechen. Passt nur gerade nicht bei Bayern, meiner persönlichen Meinung nach.
Ja. Wollen wir über das nächste positive Thema sprechen?
Können wir sehr, sehr, sehr gerne machen. Lass uns über die erfolgreichen Fanproteste reden. Der Investor-Deal ist off, wie man so schön sagt.
Ja, also hat was gebracht.
Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, aber das war wahrscheinlich einer der richtungsweisesten und effektivsten, friedlichen Proteste.
Und nervigsten, ne?
Und nervigsten.
Nicht vergessen.
Aber wie gesagt, guter Protest muss wehtun.
Ja.
Der letzten Jahre und im
Fußball. Ich körperlich, emotional.
Ja, genau. Als Protestmittel und den, gegen die protestiert wird. Ja, finde ich gut, finde ich richtungsweisend. Dazu gab es ja auch unter der Woche, beziehungsweise Anfang der Woche, dann eine sehr, sehr spannende, hart, aber fair Sendung, wo ich mich frage, warum Markus Babbel eingeladen hat, aber das ist ein anderes Thema.
Hast du die komplett gesehen?
Ja, habe die komplett gesehen.
Ich leider nicht. Ich habe nur Snippets gesehen.
Ja, ich habe sie mir dann im Real Life angeguckt. Einmal auch, weil Nico Heimer da war, der also aus Fanseite gesprochen hat und Mia Güte. Ja. Bin ja also generell großer Fan beider. Und den Fanvertreter, seinen Namen habe ich ehrlicherweise vergessen, fand ich nicht schlecht. Ich fand es auch Balls von Martin Kind, dass er sich da reingesetzt hat.
Ja, das also ja.
Also,
ja.
Wie er performt hat, steht auf dem anderen Blatt, aber dass er da hingeht und sich da reinsetzt,
ja,
finde ich gut. Und dass eben auch dieser Protest erfolgreich war.
Ich habe nur die Headlines gesehen, keinen Bericht oder so. Was mich interessieren würde, wer wirklich gesagt hat, nee, machen wir nicht, die DFL oder der Investor?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also DFL hat ja mehr oder weniger so gesagt, dass sie es nicht machen. Einmal unter den Voraussetzungen der gegebenen Proteste und dass es auch nur noch mit CVC einen Bieter gab.
Ja.
Und dass es so keinen Sinn ergibt und mehr oder weniger, dass das Projekt am aktuellen Zeitpunkt, weil es so wenig Unterstützung hat, gescheitert ist. Wie viel Wahrheit da am Ende hintersteckt, wird man wahrscheinlich, keine Ahnung, in der Sportschau-Doku in 2-3 Jahren erfahren.
Ja, was ich mir unter Umständen auch vorstellen kann, dass CVC gesagt hat, seht zu, dass die Proteste aufhören, ihr habt so viel lange Zeit, oder wir würden den Deal nur noch machen über den Voraussetzungen, und DFL gesagt hat, ja, können wir nicht, dann ziehen wir uns zurück.
Ja, oder halt eben noch mal weniger Geld.
Ja.
Das wird wahrscheinlich auch ein Faktor gewesen sein, weil so unter den gegebenen Umständen ist dieses Paket einfach noch mal weniger wert. Und jetzt muss man eben gucken, und die DFL muss auch daraus lernen, also eigentlich alles, was sie in dem ersten Verfahren darüber gemacht haben, überdenken und verbessern, weil der Hauptgrund des Protests war ja immer die geheime Abstimmung und das fehlende demokratische Prinzip, dass einfach auch Vereine ihre Mitglieder nicht gefragt haben und einfach für sich als Verein einen Standpunkt gewählt haben.
Oder Vereine sich die Mitglieder gefragt hat und es vermeintlich eine Person vermeintlich falsch abgestimmt hat.
Zum Beispiel, da sind wir wieder bei der Problematik der geheimen Wahl, was dann ja auch dazu geführt hat, dass irgendwann die Vereine, die dagegen gestimmt haben, offengelegt haben, dass sie dagegen gestimmt haben.
Ja.
So, muss man sagen, Union Berlin, stabiler Fußballverein, SC Freiburg, stabiler Fußballverein. Die habe ich gerade noch im Kopf, aber insgesamt waren es ja 10 Stück. Ich bin gespannt, was jetzt daraus wird, weil ich bin mir ziemlich sicher, die DFL wird es wieder versuchen. Wahrscheinlich nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, eher in 2-3 Jahren. Und ob sie denn daraus lernen und das Verfahren etwas anders gestalten, um zum Ziel zu kommen.
Ja, gut. Ich weiß nicht, ob sie es wieder versuchen. Wenn sie es wieder versuchen, werden sie, glaube ich, nie annähernd nochmal das gleiche Angebot bekommen. Weil jeder weiß, was los war. Es ist schon einmal gescheitert. Und finde ich schwierig. Also ich als DFL würde mir andere Mittel und Wege suchen, um an Geld zu kommen. Weil potenzielle Investor, die wird doch dieser gescheiterte Versuch, das zu machen, immer wieder abstoßen. Also das wird ja nicht mehr attraktiv.
Wahrscheinlich nicht.
Weil du immer
wahrscheinlich willst auch immer die Summe drücken, die du dafür bekommst.
Auch das. Und du, genau, ja. Und du hast halt immer in diesem Deal einen unkontrollierbaren Faktor.
Du hast immer die Fans mit drin.
Ja, genau.
Und du kannst halt immer haben, dass selbst wenn es transparent, demokratisch abläuft, also
du kannst es ja auch haben, sagen sie, okay, ey, der Deal kommt, bla, schieß mich tot. Und die stabile Fanszene oder Großteil der Fans, die dagegen sind, sagen, ja, okay, ich verzichte darauf, ins Stadion zu gehen, dann hast du einmal Stadionauslastung von, keine Ahnung, 40-50%.
Ah, dann hast du nur noch die Kanapé-VIPs. Und ich habe auch gerade daran gedacht, Hauptkritikpunkt wieder demokratisches Verfahren, wenn es nur darüber läuft, dass die Vereine ihre Mitglieder befragen, dann hast du am Ende 36 Profivereine, wo 30 mindestens gefühlt mit dem klaren Auftrag dahin gehen müssen in die Abstimmung, dagegen zu stimmen.
Ja, definitiv.
Das wird dann auch eine Problematik. Also es bleibt für mich ein sehr, sehr spannendes Thema.
Ja. Und in diesem, fast diesem Moment, in der 57. Spielminute, trifft Metcalf zum 4:1.
Das könnte schon eine kleine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen in der zweiten Liga sein.
Und weißt du, was der liebe Herr Hartl auch in Bielefeld gelernt hat?
Tore schießen.
Auch falsche 9.
Oh, spielt er?
Oder 9. Ja, das ist halt da so aufgeführt.
Ist ja der Topscorer der zweiten Liga.
Hä?
Ja. Nicht ohne Grund.
Ja. Gut, in dem Sinne würde ich sagen,
knackige 52, vielleicht 53 Minuten. Ganz wichtig, das ist die Champions-League-Folge, nicht die reguläre, also noch unbedingt die Folge vom Montag hören. Darunter gibt es eine kleine Abstimmung, was ihr besser findet, so Themenblöcke, wie wir das jetzt machen, oder einfach den Spieltag im Detail analysieren. Die läuft noch bis jetzt Montag, also gerne mitmachen. Ich hau das auch gleich nochmal parallel zu dieser Folge in die Instagram-Story, also auch gerne liken, abonnieren, den ganzen Kladderadatsch machen und gerne dort abstimmen. Ansonsten war es das von meiner Seite. Wir hören uns am Montag.
Am Montag. Ciao, ciao.
Schauen wir mal, was wird.
Was wird.